Die Bibel, die alte Lehrerin, hält heute Morgen eine Einladung für uns bereit. Wir finden sie in Jesaja 51 in den Versen 1 und 2. Jesaja 51 und dort die Verse 1 und 2. Hört auf mich, die ihr der Gerechtigkeit nachjagt, die ihr den Herrn sucht. Blickt hin auf den Felsen, aus dem ihr gehauen, und auf den Brunnenschacht, aus dem ihr gegraben seid. Blickt hin auf Abraham, euren Vater, und auf Sarah, die euch geboren hat. Das Volk damals im Exil, in der Fremde. Verloren scheint das große Volk, verloren das Land. In diese Situation hinein spricht Jesaja von dem Felsen, aus dem wir gehauen sind, Abraham, der Stammvater, und er spricht von dem Brunnenschacht, aus dem wir gegraben sind, Sarah, die Stammmutter. Blickt hin auf Abraham und Sarah. Naja, nun haben wir ja uns Abraham schon oft beguckt. Wir wollen uns in dieser Predigt deshalb auf Sarah konzentrieren. Blickt hin auf Sarah. Das hebräische Wort für blicken ist das Wort Nabat. Nabat meint, schau aufmerksam hin, schau mit Sorgfalt hin, schau mit Achtsamkeit hin. Warum legt der Text so viel Wert darauf? Naja, weil das mit dem Hinschauen gar nicht so einfach ist. Weil wir wie durch einen Schleier auf das Geschehene blicken. Genau genommen sind es sogar drei Schleier. Der erste Schleier, der biblische Text selbst. Entstanden in einer patriarchalen Gesellschaft, in einer Gesellschaft also, für die Gleichheit kein Wertmaßstab war. Was dazu kommt, nur ein geringer Teil der besser gestellten Bevölkerung konnte überhaupt lesen und schreiben. In einer solchen Gesellschaft und unter solchen Umständen geben Texte eben keine neutrale Auskunft über das Lebensschicksal diskriminierter Personen. Was die Bibel uns über Frauen und ihre Lebenswirklichkeit sagt, über ihre Beweggründe, über ihre Ziele, das ist zu allermeist wahrgenommen durch die Brille eines männlichen Verfassers. Ist uns das klar beim Bibellesen? Der zweite Schleier, der Schleier der Übersetzung. Die uns heute vorliegenden Übersetzungen sind zum allergrößten Teil von Männern gemacht. Männer haben sich ganz bewusst für bestimmte Übersetzungsmöglichkeiten entschieden und gegen andere und haben damit Interessen verfolgt. Und schließlich der dritte Schleier, wir selbst. Wir lesen diese Texte nicht neutral. Wir tragen unsere Kultur, unseren Hintergrund mit ein. Auch das beeinflusst natürlich unsere Wahrnehmung. Ein dreifacher Schleier. Trotzdem, vielleicht gerade deshalb, sind wir aufgefordert, blickt hin auf Sarah. Schaut aufmerksam hin. Vielleicht gibt's da ja noch was Neues zu entdecken. blickt hin auf den Brunnenschacht, aus dem ihr gegraben seid. Sarah, der Brunnenschacht, was ist damit gemeint? 1839 war einem kleinen Jungen in Jerusalem eine Felsspalte aufgefallen. Man ging der Sache nach und entdeckte hinter dieser Felsspalte einen langen Kanal, den sogenannten Hiskia-Tunnel. Ein dunkler, enger Tunnel, ein vergessener Tunnel, 701 vor Christus unter der Altstadt von Jerusalem gebaut. Durch den Berg hindurch. Als Jerusalem von den Assyrern belagert wurde, da hat der König Hiskia gesagt, die Gihonquelle, die einzige Ganzjahresquelle in Jerusalem, eine sprudelnde Quelle, die hat uns bisher mit Wasser versorgt. Der Haken an der Sache, die liegt außerhalb der Stadtmauern. Da kommen wir jetzt nicht mehr dran. Wir haben bald kein Wasser mehr. Was tun? Seine Idee, wir müssen das Wasser der Gihonquelle unterirdisch in die Stadt leiten, bis hin zum Teich Siloa. Ihr müsst euch das mal vorstellen. 533 Meter durch den Berg, 30 Meter unterm Tempelberg, mit den primitiven Mitteln, die man damals hatte. 701 vor Christus. Es war Eile geboten, die Assyrer standen vor den Toren und wir wissen bis heute nicht, wie sie das geschafft haben. Hiskia ließ von zwei Seiten ausgraben. Stellt euch das mal vor. Die haben sich in der Mitte getroffen mit wenigen Zentimetern Abweichung. Eine ingenieurtechnische Höchstleistung. Dazu noch, die haben in diesen Tunnel ein ganz leichtes Gefälle eingearbeitet, sodass das Wasser, was aus der Gihonquelle kommt, ganz gleichmäßig abläuft in den Teich Siloa. Naja, nun führt dieser Hiskia-Tunnel nicht so schnurgerade durch den Berg. Man kann sich das vorstellen, wenn härteres Gestein kam, dann ist man dem ausgewichen. Auf diese Weise ist ein gewundener Pfad entstanden. Das Wasser fließt auf Umwegen zum Teich Siloa. Blickt hin auf den Brunnenschacht, aus dem ihr gegraben seid. So wie dieser Tunnel sich gewunden durch den Berg schlängelt, so ist das Leben von Sarah. Und dieses Leben von Sarah wollen wir uns in zwei Predigteilen angucken. Der erste Teil heute, der zweite Teil beim nächsten Mal. Sarah, die erste der vier Stammmütter, eine der bedeutendsten weiblichen Personen in der Bibel und eine der menschlichsten dazu. Als junge Frau wird sie geheiratet. Wie kommt Abraham dazu? Später im Gesetz des Mose streng verboten, Inzucht geht nicht. Ist er da nicht der Schönheit von Sarah erlegen? Sarah als Opfer, Opfer männlichen Besitzstrebens, gewundene Wege. Sarah, Nomadin oder Halbnomadin, Als Frau eines umherziehenden Aramäers führt sie ein ungeschütztes, ein unsicheres Leben. Außerdem, als eine Hungersnot übers Land kommt, da fliehen Sarah und Abraham, in das klassische Ausweichland vor dem Hunger, nach Ägypten. Die beiden sind Opfer der Umstände, Wirtschaftsflüchtlinge. Aber Moment mal, Wirtschaftsflüchtlinge? Also unterste Schublade, ja? Wir haben ja so unsere Schubladen im Kopf. Wenn jemand um des Glaubens willen flüchten muss, Hochachtung. Politisch Verfolgte, es geht so. Aber Wirtschaftsflüchtlinge? Blickt hin auf Abraham, euren Vater, und auf Sarah, die euch geboren hat. Ihr seid aufs Engste mit ihnen verbunden. Blickt hin auf diese beiden Wirtschaftsflüchtlinge und auf die vielen anderen, die euch heute begegnen. Sarah, ein zweites Mal Opfer, diesmal männlichen Egoismus. Die Sache mit der Ehekrise, ihr kennt das. Also ich meine jetzt die Ehekrise bei Sarah. Auf dem Weg nach Ägypten, an der Grenze angelangt, da wird dem Erzvater plötzlich bewusst, ich bin in Gefahr. Die Ägypter, diese gottlosen Schurken, die könnten mich abmurksen, um an meine Frau ranzukommen. Sieht ja schließlich sehr gut aus, die Sarah. Sein Plan, bevor es mir ans Fell geht, dann doch lieber der Sarah. Sein Plan, Sarah als Schwester deklarieren. Welche Konsequenzen hat das? Abraham macht in diesem Moment Sarah zur heiratsfähigen Frau. Abraham gibt Sarah als Ehefrau preis. Überlegt euch das mal. Für Sarah muss eine Welt zusammenbrechen. Gewundene Wege. Abraham wird richtig reich, dicker, fetter Brautpreis. Sarah dagegen wird erneut zum Opfer ihres Mannes und zum Opfer der ägyptischen Führungsschicht. Sie ist total ohnmächtig. Sie befindet sich in einem Land, dessen Sprache sie nicht spricht. Und sie wird dem Pharao zur Frau gegeben, dem höchsten Mann im Staat. Und das ohne gefragt zu werden. Was für eine Angst muss diese Frau haben? Oft habe ich gehört, dass Sarah Schweigen Zustimmung sei. Meine Lieben, da hängt er wieder rum, einer der drei Schleier. Die niederländische Theologin Fokkelien van Dijk Hemmes schreibt, Sarah hatte gar keine Möglichkeit zu protestieren, weil es das kulturell eingeprägte Verhalten und die dazugehörige Sprache nicht vorsahen, sexuelle Gewalt zu thematisieren. Außer Sarah ist nur einer mit dem Geschehen nicht einverstanden. Jahwe, Gott selbst. Er schlägt den Pharao mit Plagen und dann heißt es im Hebräischen wörtlich wegen Sarai, der Frau Abrams. Für sie, für Sarah, nicht für den ach so bedrohten Patriarchen, setzt Gott sich ein. Zum ersten Mal in dieser ganzen Geschichte wird Sarah mit der vollen Identität genannt, mit dem Namen und der korrekten Standesangabe. Durch Gottes Eingreifen bestätigt er Sarahs Identität. Die Identität übrigens, die er der biblische Text zu Beginn verweigert. Das erste Mal begegnet uns Sarah in Genesis 11, also 1. Mose 11, Vers 29. 1. Mose 11, Vers 29, da steht: Da nahmen sich Abram und Nahor Frauen. Abrams Frau hieß Sarai und Nahors Frau Milka, Harans Tochter, der Vater war der Milka und der Jiska. Aber Sarai war unfruchtbar und hatte kein Kind. Was fällt euch auf an diesem Text? Sarahs Schwägerin Milka wird uns korrekt vorgestellt. Mit dem Namen und mit der Standesangabe. Mit Angabe der Herkunft. Und was wird von Sarah erzählt? Dass sie unfruchtbar ist und keine Kinder kriegt. Ersetzt das den Stammbaum? Ist die Herkunft uninteressant, wenn es keine Nachkommen gibt? Da, wo es um die Abstammung geht, genau da wird Sarah zum No-Name. Ihr Name wird erst da wieder genannt, wo es um die Unfruchtbarkeit geht. Aber Sarai war unfruchtbar und hatte kein Kind. Das scheint das einzig Erzählenswerte an Sarah zu sein. Sarah, das Opfer einseitiger Wahrnehmung. Damals und übrigens heute immer noch. In unseren Köpfen, in unseren Auslegungen. Ich frage euch mal, wie wird denn die Tatsache gedeutet, dass Abraham keine Nachkommen hatte? Das ist heilsgeschichtlich bedeutsam. Das ist die Dimension der Volksverheißung. Und die Unfruchtbarkeit Sarahs? Private Familiengeschichte. Ist halt Ausdruck des natürlichen Kinderwunsches von Frauen. Merkt ihr? Zweierlei Maß. Da stimmt doch was nicht. Entweder erzählen die Geschichten um Abraham und Sarah die Anfänge der Volksgeschichte Israels unter der Führung ihres Gottes, oder das ist alles Trivialliteratur. Entweder oder. Welche Bedeutung hat die Mutterschaft in der Antike? Naja, das ist die soziale Erfüllung der Rolle. Kinder sind sichtbares Zeichen des Segens Gottes, Unfruchtbarkeit Zeichen göttlichen Zorns. Sarah wird hier zum Opfer gesellschaftlicher Wertungen. Schuld an der Unfruchtbarkeit sind in der Antike sowieso die Frauen. Und um das nachzuweisen, gibt es Fruchtbarkeitstests. Ich will euch jetzt hier die Einzelheiten ersparen. Die wird Sarah wohl gemacht haben, diese Tests. Ergebnis? Negativ. Und dann gibt es eine ganze Reihe von Rezepten, wie eine Unfruchtbare schwanger werden kann. Ergebnis? Kein Kind. Übrigens ein legaler Grund, die Frau zu verstoßen. Sarah, eine gedemütigte Frau. Sie lebt ohne Altersvorsorge, Kinder gleich Altersvorsorge, ohne Zukunft, aber immer mit der Möglichkeit im Genick verstoßen zu werden. Meine Lieben, lasst uns an dieser Stelle ein bisschen tiefer hingucken. Was wird hier zum Problem? Nicht die Unfruchtbarkeit an sich. Die wirtschaftliche Bedeutung von Kindern. Kinder als Rentenversicherung. Kinder als ökonomischer Faktor. Eine ungeheure Reduzierung von Frauen. Aus der Kinderfrage werden Wertungen abgeleitet. Blickt hin auf Sarah und fragt euch, haben wir heute dieses Denken voll und ganz überwunden? Unfruchtbar gleich minderwertig. Da bekommt das Muttersein einen falschen Ort. Muttersein ist eine Möglichkeit weiblichen Lebens, aber nicht die einzige und ist auch nicht für alle Frauen möglich. Auch kinderlose Frauen sind Ebenbild Gottes. Und deshalb steckt auch in der Kinderlosigkeit Schöpfungssegen. Kinderlose Paare sind eben keine Totengräber. Unfruchtbarkeit. Sarah in der Sackgasse. Der einzige Ausweg, übrigens ein Ausweg, der heute in Deutschland verboten ist, eine Leihmutter. Die Bibel berichtet, dass es zwischen Sarah und dieser Leihmutter, Hagar, Probleme gibt. Wenn wir hinschauen auf Sarah, dann empfiehlt es sich, diese Texte eben nicht aus der Sicht Sarahs zu lesen. Wir lesen sie mit Dolores Williams aus der Sicht Hagars. Und dann ist Sarah nicht mehr Opfer. Opfer einer überheblichen Hagar. Nein, dann wird Sarah zur grausamen Täterin. Zunächst der Text selbst. Genesis 16, Vers 4. Da steht, wenn man es wörtlich übersetzt, doch als sie merkte, dass sie schwanger war, Hagar, verlor ihre Herrin an Gewicht in ihren Augen. Die Einheitsübersetzung sagt, verlor die Herrin bei ihr an Achtung. Warum? Der Schlüssel für diese Frage: Wem gehört Hagar? Wem gehört sie? Okay, Hagar wird wahrscheinlich eine der Sklavinnen sein, die der Pharao dem Abraham mitgegeben hat. Aber Hagar gehört eben nicht Abraham. Da nahm Sarai, Abrahams Frau, ihre ägyptische Magd Hagar. Hagar gehört eben nicht einem Mann, sondern einer Frau. Was bedeutet das? Schutz vor sexueller Ausbeutung, Sonderstellung. Und dann? Da nahm Sarai, Abrahams Frau, ihre ägyptische Magd Hagar und gab sie Abraham. Hagar hat mit dem Ehemann der Herrin zu schlafen. Sarah setzt ihre Sklavin der Sexualität eines Mannes aus. Futsch die Sonderstellung, futsch der besondere Schutz. Wie muss das Hagar vorkommen? Wie Verrat. Sarah, du entziehst mir den Status. Du entziehst mir den besonderen Schutz. Und ich habe geglaubt, ich könnte mich auf dich verlassen. Da verlor ihre Herrin an Gewicht in ihren Augen. Verständlich? Und dann kommt es noch schlimmer für Hagar. Abraham stiehlt sich aus der Verantwortung und sagt: Siehe, deine Magd ist unter deiner Gewalt, tu mit ihr, wie dir's gefällt. Und was macht sie, die Sarah, mit ihrer Sklavin? Wie geht sie mit ihr um? Naja, sie schikaniert sie so ein bisschen. Richtig? Nix da. Weg mit den Verniedlichungen. Überlegt mal. Erstens, Sarah war als Frau allein, Hagar war als Frau allein, ohne den Schutz und die Versorgung eines Mannes. Zweitens, Hagar war Sklavin und drittens schwanger. Kann es ungünstigere Voraussetzungen geben für eine Flucht und dann noch in die Wüste? Wie dreckig muss es einem gehen, dass er das macht? Wie schlimm müssen die Zustände bei Sarah sein, dass Hagar den Tod vor Augen flieht und in Kauf nimmt zu sterben? Die Einheitsübersetzung drückt es so aus: Da behandelte sie Sarai so hart, dass ihr Hagar davonlief. Eine andere Übersetzung: Dass sie die Flucht ergriff, weg von ihr. Alle Lebensmöglichkeiten abgeschnürt, keine Luft mehr zum Atmen, bloß weg. Was Sarah tut, wird mit dem mehrdeutigen hebräischen Begriff Anna beschrieben. Das kann man übersetzen mit demütigen, erniedrigen, unterdrücken. Das kann man aber auch übersetzen mit Gewalt antun. Ganz nebenbei bemerkt, Anna ist auch das Wort, was für Vergewaltigen benutzt wird. Ja, das gibt es, dass auch Frauen zu Vergewaltigerinnen werden. Ob es hier so ist, der biblische Text lässt das offen, aber auszuschließen ist das nicht. Gewundene Wege. Was sagt mir das? Hütet euch vor dem Schubladendenken. Nehmt auch die andere Seite der Person wahr. Sarah das Opfer, No Name. Sarah die grausame Täterin und Sarah die Erzmutter Israels, die entscheidende Schnittstelle im Heilsplan Gottes. Blickt hin auf den Brunnenschacht, aus dem ihr gegraben seid. Blickt hin auf Sarah. Schaut euch an, was Gott aus einem solchen Menschen machen kann, trotz der gewundenen Wege. Jetzt kommen wir zum Schluss der Predigt. Jetzt kommen wir zu uns. Gibt es in unserem Leben auch gewundene Wege? Oder ist bei dir immer alles schnurgerade? Gibt es da solche Situationen in unserem Leben wie der Hiskia-Tunnel? An der Oberfläche ist alles glatt, da sieht man nichts. Aber im Verborgenen, da sind Wege, die eben nicht gerade sind. Gewunden, verschlungen. Dinge, die nicht zum Sabbatgesicht passen, nicht zum den geschliffenen Antworten in der Sabbatschule. Gibt's das? Da ist ein junger Bruder, der sich in eine Schwester verliebt, in eine Glaubensschwester. Oh, das ist ja schön, könnte man sagen. Allerdings, diese Schwester ist verheiratet. Es ist die Frau des Predigers. Die beiden treffen sich heimlich Sie erwidert seine Gefühle. Und sie treffen sich wahrscheinlich nicht nur zum Kaffee trinken. Gewundene Wege. Da gibt es häusliche Gewalt, physische Gewalt, psychische Gewalt, Trennungen, Ehescheidungen, gewundene Wege. Da gibt es Unterschlagung von anvertrauten Geldern, Pädophilie, Zoophilie. Und meine Lieben, ich habe mir das alles nicht ausgedacht. Gewundene Wege, auch bei uns. Macht euch klar, was Gott aus uns, aus einem solchen Lumpengesindel machen kann. Unser Leben, manchmal vielleicht wie dieser Hiskia-Tunnel, aber diese dunklen, gewundenen Wege in deinem Leben und in meinem Leben sind nicht das Letzte. Das alles steht unter der Vergebung Gottes. Am Ende des Tunnels ist Licht. Am Ende des Hiskia-Tunnels fließt das Wasser raus aus dem Dunkel, raus aus der Enge, raus aus dem Tunnel, hinein in die Weite, hinein ins Licht, hinein in den Teich Siloa. Was bleibt von deinem Leben am Ende? Was bleibt? Nicht die dunklen, teils verworrenen Pfade. Was bleibt, ist das Licht. Dein Leben, so wie das Wasser von Siloa. Hilfe und Rettung für Menschen, die eingeschlossen sind, umzingelt von Problemen, wie damals die Einwohner von Jerusalem umzingelt und belagert waren, dem Tod geweiht, wenn es da nicht dieses Wasser gegeben hätte. So wie dieser Teich ist, so kann Gott dein Leben machen. Siloa heißt übrigens übersetzt Gesandter. Trotz deiner dunklen, gewundenen Wege, Gott kann dich zum Gesandten machen, zum Lebensspender für andere. Was sagte Jesus zu dem Blindgeborenen? Geh hin und wasch dich im Teich Siloa. Da ging der Mann und wusch sich und kam sehend zurück. Dein Leben, Siloa für andere, damit Menschen sehen lernen. Amen.